wo ich sehr erstaunt war, meine Großeltern, als ich denen das erzählt habe, die waren da auch total aufgeschlossen. Und ich hatte ursprünglich Angst, dass sie dieses Stigma der Pflanze, dass sie ein Bedenken haben, dass ihr Enkel in die falsche Bahn irgendwie abdriftet. Aber sie hatten sich mit dem Thema Medizinalcannabis schon auseinandergesetzt. Wein.
Hallo und herzlich willkommen beim Weintalk, dem Podcast zum Thema Cannabis. Heute zu Gast ist Fabian Friede, einer der beiden Gründer der Sanity Group, und unser Thema ist medizinisches Cannabis. Wir sprechen über die Unterschiede zum Cannabis für den Freizeitgebrauch, die Veränderungen durch Verschreibungsfähigkeit vor über 3 Jahren und darüber, welche Familienmitglieder von Fabi überhaupt nicht überrascht waren, dass er nun das Thema Cannabis beackert. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Weintalks. Wir sind wieder da. Wir sind immer noch im Remote-Modus und ich spreche heute mit Fabian Friede, also known as Fabi, so wie ich ihn ansprechen werde, hier in dem Podcast. Er ist Gründer mit Finn Age Hensel der Sanity Group und ist dort vor allem für den Bereich des medizinischen Cannabis zuständig und verantwortlich, und auch darüber wollen wir heute reden. Hallo Fabi.
Hallo. Wie geht's zu Hause?
Ja, genau, das wäre jetzt meine erste Frage wäre gewesen. Wo erwische ich dich, in welchem Zimmer?
Bei mir im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer wurde umfunktioniert zum Arbeitszimmer, beziehungsweise Multifunktionszimmer. Hier verbringe ich eigentlich, ja, den ganzen Tag.
Okay, das ist gut, also beziehungsweise ein bisschen schade, aber das ist gut, dass du da umfunktioniert hast. Und da müssen wir alle im Moment ein bisschen spontan sein. Ich selber sitze auch, damit wir Vollständigkeit halber das haben, bei mir im Arbeitszimmer. Ich hatte das schon vorher, ich habe das ein bisschen umfunktioniert hier, damit es optimal ist oder ein bisschen besser ist für die Tonspuren. Soll uns aber jetzt nicht weiter beschäftigen. Wir reden heute über das Thema medizinisches Cannabis, und bevor wir da in die Tiefe gehen, würde ich dich einmal bitten, dich so ein bisschen vorzustellen und uns nochmal abzuholen. Was macht man eigentlich, bevor man medizinisches Cannabis vertreibt?
Ja, klar. Genau, ich bin Fabian, ich bin einer der 2 Gründer der Sanity Group, zusammen mit Finn gegründet. Und Finn und ich haben uns kennengelernt in Australien damals, als wir beide für Rocket Internet gearbeitet haben. Und das war kurz nachdem ich mein Studium beendet hatte, bin ich nach Australien gegangen und habe da ja verschiedene Projekte mitgemacht. Und da haben Finn und ich dann zusammen bei The Iconic gearbeitet, was Finn gegründet hat. Und ja, ich bin dann 2013 nach Deutschland zurückgekommen, habe Rocket verlassen, um selbst zu gründen. Damals die Firma LocaFox, hat eine große Vision, die hieß so ein bisschen Marktplatz für den stationären Einzelhandel. Also alles, was wir aus dem Onlinehandel kennen, die sofortige Verfügbarkeit aller Informationen, transparente Preise und so weiter. Das wollten wir auf den stationären Handel übertragen, dass man als Kunde dann direkt dort sich die Produkte anschauen kann online, in den Laden gehen kann, sich das liefern lassen kann, innerhalb von 2 Stunden die Ware erhält. Das Ganze habe ich für 3,5, 4 Jahre gemacht. Die Vision ist nicht so ganz aufgegangen. Mittlerweile ist LocaFox ein Anbieter von einem stationären Kassensystem, existiert also weiter. Aber die große Vision ist, wie gesagt, nicht aufgegangen. Danach habe ich eine andere Firma gegründet, zusammen mit Xing. Unter dem Brand Kununu haben wir Kununu Engage gegründet. Das ist eine Software, die hilft, Unternehmen Mitarbeiterzufriedenheit zu messen und zu verbessern. Und danach ist dann Nummer 3 gekommen, und zwar die Sanity Group. Das heißt, ich bin eigentlich die...
Ja. Ganz, ganz interessant. Ich grätsche da mal kurz rein, weil das sind nämlich Sachen, die man auf jeden Fall auch wiederfindet, so wenn es ums Thema Employer Branding bei euch geht oder um die Mitarbeiterführung und so. Das ist sowohl was so die Feedback-Kultur angeht, als auch was das klare Verständnis vom stationären Einzelhandel angeht und der Verzahnung mit Online, mit eurem Pop-Up-Store. Ist ganz interessant zu sehen, dass das offensichtlich nicht ganz zufällig ist.
Ja, genau. Wir nutzen in unserem eigenen Store auch das LocaFox-Kassensystem natürlich. da sind wir uns treu geblieben. Nein, klar, natürlich nimmt man immer etwas mit von dem, was man vorher gemacht hat, zur nächsten Herausforderung, und hoffentlich ist man etwas besser geworden. Und deswegen, wie gesagt, jetzt mit der Sanity Group für mich Unternehmen Nummer 3. Und schauen wir, wie das denn wird.
Ja, du hattest gerade schon geredet. Es geht auch hier um eine Vision. Es geht um mehr als nur Cannabis verkaufen, medizinisches Cannabis oder CBD-Produkte mit Vai, sondern es geht hier um eine Vision. Nimm uns doch mal ein bisschen kurz mit in diese Vision. Gibt es da Parallelen zu deinen letzten Visionen sozusagen, oder ist das was Neues? Musstest du hier auch komplett neu denken?
Ja und nein. Also ich glaube, es ist natürlich etwas Vergleichbares, weil auch hier ist es einfach eine sehr, sehr große Vision, ja, und eine große Herausforderung. Das haben wir damals auch gesagt, mit dem stationären Einzelhandel zu revolutionieren. Das ist ein dickes Brett, haben wir uns viel vorgenommen gehabt. Und hier ist es ähnlich. Ich meine, Cannabis, wenn man über Cannabis als Markt in solchen spricht, ist natürlich sehr breit. Es gibt sehr, sehr viele Aspekte. Und wir bearbeiten derzeit mit Viamed und mit Vi zwei sehr große davon, nämlich den medizinischen Bereich und den Wellbeing-Bereich. Und als drittes ist dann natürlich die große Säule vom Freizeitkonsum, den wir jetzt hier nicht angehen mit der Sanity Group. Aber ich denke mal, das ist eine Parallele, ja, die große Herausforderung. Und auf der anderen Seite ist es doch ganz anders, weil ich glaube, das hat man ein bisschen gemerkt. Ich komme halt aus der Digitalszene eigentlich. Mhm. Und da in den Pharma-Bereich zu wechseln, ist doch etwas ganz, ganz anderes.
Gab es da so persönliche Momente, wo du gesagt hast, wo du dich noch erinnerst, wo du das gemerkt hast, dass das ganz anders ist? Auf einmal mit Cannabis, also sei es jetzt die Eltern, die auf einmal gar nicht mehr verstehen, das hat er erst das Internet gemacht und jetzt will er auch noch mit Cannabis oder so, oder ist irgendwie der Bankberater, der sagte, die Kreditlinie kann ich Ihnen aber für so Geschäfte nicht geben oder irgendwie sowas?
Ja, also erstmal, nein, meine Eltern hatten damit kein Problem und ich muss auch sagen, wo ich sehr erstaunt war, meine Großeltern, als ich denen das erzählt habe, die waren da auch total aufgeschlossen und ich hatte ursprünglich Angst, dass sie dieses Stigma der Pflanze, dass sie ein Bedenken haben, dass ihr Enkel in die falsche Bahn irgendwie abdriftet, aber sie hatten sich mit dem Thema Medizinalcannabis schon auseinandergesetzt und ehrlich gesagt, verstehen sie das besser, glaube ich, als die ganzen anderen Digitalthemen, die ich vorher gemacht habe, auch wenn mein Opa zwar mittlerweile WhatsApp benutzt, aber ich glaube, das ist trotzdem ein großer Unterschied zu was wir eigentlich in der digitalen Welt heute alles machen.
Okay, dann lass uns mal hier jetzt ein bisschen reinspringen, auch in das Thema medizinisches Cannabis. Ich mache mal am Anfang so einen kleinen, wie so ein Challenge. Ich gebe dir jetzt mal 30 Sekunden, dann grätsche ich dir rein. Erklär uns doch mal medizinisches Cannabis in 30 Sekunden.
Medizinisches Cannabis in 30 Sekunden, das ist schwierig, aber ich fange einfach an.
Das waren deine ersten 3 Sekunden, ich gebe dir noch einmal von neu. Ja, und los bitte.
Medizinisches Cannabis ist eigentlich wie jedes andere Cannabis auch, ja, nur mit dem Unterschied, dass es unter sehr, sehr strikten Bedingungen angebaut und verarbeitet wird, ja, weil die Qualität einen sehr hohen Anspruch hat, weil man muss bedenken, das ist ein Medikament, was Patienten gegeben wird, die vielleicht kein gutes Immunsystem haben. Und wenn ein gesunder Mensch kein Problem damit hat, wenn da ein bisschen Schimmel dran ist oder sonstige Verunreinigung, dann kann das für einen kranken Menschen natürlich eine große Belastung sein. Und das ist so ein bisschen auch der Leitgedanke, den wir als Firma haben. Ja, people first, patients first.
Ich grätsche hier direkt mal rein, ne? Du bist schon sehr weit gekommen, würde ich sagen, und würde einfach nochmal an der Stelle ein bisschen zurückgehen, weil du jetzt schon sozusagen bei den Unterschieden warst zu normalem Cannabis oder zu CBD-Produkten. Lass uns nochmal einmal zurückgehen. Wie wirkt denn medizinisches Cannabis, auch wenn es genauso wirkt wie vielleicht normales Cannabis, aber wie sind so die Wirkungen und wo wird es eingesetzt?
Ja, also medizinisches Cannabis wirkt erstmal auf das Endocannabinoid-System im Körper und das ist ein System für die Signalübertragung zwischen und innerhalb von Zellen im menschlichen Körper. Ja, und es nimmt teil an der Homöostase, das heißt der Regelung von Gleichgewichts- und Sollzuständen. Das ist so ein bisschen die Biochemie dahinter. Und damit nimmt es Einfluss auf die Regulierung von physiologischen Prozessen, teil beim Immunsystem, Schmerzempfinden, Entzündungsprozessen. Ja, diese Stoffe, die in der Cannabispflanze sind, das sind Phytocannabinoide, die ähneln sehr den körpereigenen Cannabinoiden. Und das machen wir uns hier zunutze. Ja, das heißt, wenn wir Cannabinoide zuführen, ja, dann die Cannabinoide sind in der Cannabispflanze, wenn wir Cannabis den Patienten zuführen, dann nehmen wir die Phytocannabinoide auf und die wirken dann im menschlichen Körper. Wenn wir zum Beispiel uns THC anschauen, THC, ein Großteil der Therapien, um die 70% werden bei Schmerzen wird THC eingesetzt. Und das heißt, dieses THC, was wir haben, das agiert mit dem sogenannten CB1-Rezeptoren und aktiviert diese und beeinflusst dadurch verschiedene molekulare Reaktionen, die das Schmerzempfinden beeinflussen und den Schmerz reduzieren.
An der Stelle kurzer Einwurf von meiner Seite. Wir werden auch demnächst nochmal so einen richtigen, ich sag jetzt mal Geek-Nerd, Deep Dive in diese Themen, wie das biologisch wirkt, machen. Ja. Eine Folge dazu steht hier auf der Agenda bei uns auch. Ihr habt ja auch tolle Mitarbeiter aus der Forschung bei euch im Unternehmen. Da werden wir auch nochmal tiefer gehen. Das war schon mal ein guter Einblick, so ein kurzer, weil da passiert natürlich auch viel. Jetzt würde ich nochmal kurz da anschließen und so ein bisschen das so ein bisschen auch klarer oder ein bisschen einfacher machen. Wo wird es denn angewendet?
Genau, also wir haben in Deutschland die sogenannte Begleiterhebung. Das heißt, alle behandelnden Ärzte dürfen berichten über ihre Patienten, die sie mit Cannabis behandeln. Und deswegen haben wir einen relativ guten Einblick. Nicht alle Ärzte geben diese Unterlagen auch wirklich ab, aber wir haben einen sehr guten Einblick, wofür medizinisches Cannabis eingesetzt wird in Deutschland. Und ein Großteil dieser Patienten, wie gesagt, sind um die 70%, da wird es bei Schmerzen eingesetzt, vor allem chronische Schmerzen. Wir haben ansonsten Spastiken und Anorexie, das heißt Appetitlosigkeit. Das sind so die drei Top-Einsatzgebiete, die zusammen fast 90% aller Anwendungen ausmachen.
Und reden wir dann über immer nur darüber, dass es sozusagen, wie man das jetzt vielleicht so aus seiner Jugend oder so aus Filmen kennt oder so, wie man aus seinem Umfeld, wenn da Leute sind, die jetzt kiffen, dass das als Pflanze kommt und nur geraucht wird, oder reden wir auch über unterschiedliche Einsatzmethoden?
Also wenn's was die Darreichungsform angeht, haben wir verschiedene Darreichungsformen. Wir haben auf der einen Seite die getrocknete Blüte, die dann normalerweise vaporisiert wird. Wir haben andere Rezepturformen, wie zum Beispiel einfach so ölige Lösung, die man sich in den Mund tropft. Wir haben Kapseln, die hergestellt werden in der Apotheke. Und wir haben natürlich auch das klassische Fertigarzneimittel, wobei man sagen muss, dass es im Cannabis-Bereich da noch nicht so weit ist. Es ist ja noch relativ jung. Und einfach die Entwicklung von Fertigarzneimitteln dauert relativ lange durch die verschiedenen klinischen Studienphasen, die durchlaufen werden müssen. Das heißt, da sind derzeit 3 Fertigarzneimittel auf dem Markt. Man muss sagen, dass getrocknete Blüte einen relativ hohen Prozentsatz des Marktes ausmacht, mit ungefähr um die 40%.
Und die kann dann entweder geraucht werden, vaporisiert werden oder auch gegessen werden? Ist das auch beim medizinischen Cannabis so? Ich kenne das tatsächlich jetzt nur aus sozusagen dem Freizeitgebrauch, wie du ihn gerade
genannt hast. Also ich würde sagen, jegliche Darreichungsform, die Cannabinoide irgendwo dahin bringt, wo sie hingebracht werden sollen, wird funktionieren. Rauchen ist natürlich nicht eine wirklich medizinische Darreichungsform. Ja, durch die Verbrennung entstehen da Schadstoffe, die mit in die Lunge kommen. Das heißt, der Arzt würde das normalerweise nicht empfehlen. Das heißt nicht, dass Patienten das nicht auch machen. Man würde eher zum Beispiel auf das Vaporisieren zurückgreifen.
Das heißt, kriegt man von der Krankenkasse, ganz dumme Frage, kriegt man von der Krankenkasse dann auch einen Vaporizer, also ein Gerät dafür?
Genau, es gibt einige Vaporisatoren, die als Medizinprodukt zugelassen sind, und die werden dann auch von der Krankenkasse erstattet.
Okay, das ist super. Das heißt, wenn der Arzt sagt, es macht Sinn, da an der Stelle so zu sich zu nehmen,
absolut,
dann ist das auch mit dabei. Spitze. Super. Wie ist denn die politische Lage? Wir haben jetzt gerade schon so angeschnitten, die Krankenkassen spielen da eine Rolle. Wie ist denn die politische Lage im Moment? Es gab ja vor circa 3 Jahren ein Krafttreten eines Gesetzes, was dann eine Änderung des betäubungsmittelrechtlichen Situationen und Vorschriften mit sich brachte. Und ich glaube, es war der 1. März vor 3 Jahren, seitdem ist medizinisches Cannabis überhaupt möglich, es zu verschreiben. So. Mhm. Wie ist denn aktuell die Lage? Ist es so, dass ihr sagt, wir können super arbeiten mit der Lage, oder wir wollen sie eigentlich ändern, oder ist es uns egal, wir holen das Beste raus, was immer da ist?
Ja, ich glaube, man muss erstmal wissen, die Legalisierung war nie ein Love-Project der Politik. Es kam eher daher, dass ein Gericht in 2016 entschieden hatte, zugunsten von einem kranken Patienten, dass dieser Patient halt medizinisches Cannabis selbst zu Hause anbauen darf, da das illegal war und deswegen die Versorgung in der Apotheke nicht gewährleistet werden konnte. Und das ist irgendwie so der Ursprung gewesen, warum es dann zur Legalisierung gekommen ist, weil die Politik natürlich den Eigenanbau zu Hause nicht gut geheißen hat. Mhm. Und ich sage das, weil es ist kein Love-Project, weil an der einen oder anderen Stelle sehen wir natürlich noch weiteres Verbesserungspotenzial. Ja, grundsätzlich ist es gut, wie es gelaufen ist mit der Legalisierung, aber zum Beispiel, was wir glauben, es sollte mehr in Forschung investiert werden. Ja, wir haben einen extremen Forschungsstau durch die Prohibition der letzten Jahrzehnte. Und wir wissen bei vielen Indikationen noch gar nicht, ob Cannabis denn hilft. Wir haben viel anecdotal evidence, ja, weil ich meine, die Pflanze wird seit Jahrtausenden eingesetzt. Aber da wir jetzt 90% aller Verschreibungen auch nur bei 3 Indikationen haben, deutet ganz klar darauf hin, dass es sehr narrow eingesetzt wird, sehr, sehr schmal das Einsatzgebiet ist, obwohl es vielleicht viel breiter sein könnte. Ich glaube, da brauchen wir mehr Forschung. Auf der anderen Seite ist es auch im Bereich Verschreibung von Cannabis, da werden den Ärzten sehr hohe Hürden in den Weg gelegt. Ja.
Kannst du mal ein Beispiel geben, was da für eine Hürde ist? Weil man darf es ja sozusagen auch in diesem Off-Label-Use benutzen. Also das heißt, man darf es ja auch verschreiben, wenn ich das richtig verstehe, in Bereichen, für das es jetzt eigentlich gar nicht explizit zugelassen ist. Das heißt, das klang jetzt für mich nach relativ viel Freiheit, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch.
Ja, also ein Off-Label-Use passiert erstmal nur bei Fertigarzneimitteln, weil Fertigarzneimittel sind immer zugelassen halt für eine gewisse Indikation. Wir haben Cannabis als Blüte oder als Extrakt, da ist es ein Rezepturarzneimittel, da ist der Arzt grundsätzlich frei, das einzusetzen, wenn er glaubt, das hilft dem Patienten. Und von daher, diese Einschränkung sehe ich gar nicht so stark. Ich sehe es eher so, die Hürden, die der Arzt hat, sind sehr, ja, sind die vielen administrativen Aufgaben. Das heißt, die Antragstellung ist sehr aufwendig und die Ablehnungsquote dann ist sehr aufwendig. Man muss über oder man muss wissen, dass bevor ich als Patient eine Cannabis-Therapie machen kann, muss ich erstmal einen Antrag bei der Krankenkasse stellen. Danach muss der Arzt einen Antrag bei der Krankenkasse stellen. Und nur wenn den stattgegeben wird, dann erhalte ich das auch von der gesetzlichen Krankenkasse oder bekomme ich das auch erstattet. Und wir sehen Ablehnungsquoten, die sind je nach Bundesland verschieden, aber so um die 30-40%, was natürlich relativ hoch ist. Und wenn ich mir überlege, also ich war noch nie beim Arzt und musste dann einen Antrag bei einer Krankenkasse einreichen erstmal. Wahrscheinlich Gott sei Dank, dass ich nicht in dieser Situation war bisher. Aber trotzdem, das ist halt nichts, was man bei jeder Therapieform hat. Und das ist einfach etwas, was was viel Aufwand für den Arzt bedeutet, der auch nicht gut vergütet wird. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auf jeden Fall ändern können. Denn wenn wir im Sinne der Patienten denken, dann sollte es darum gehen, dass wir den Patienten den Zugang ermöglichen zu allem, was ihnen hilft, ihre Lebensqualität zu verbessern.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig raushöre, und das war auch meine Befürchtung aus der Vorrecherche, man braucht einen sehr motivierten Arzt, der davon total überzeugt ist und der da auch persönliches Engagement reinbringt, weil es einfach noch nicht so, sich in der Breite noch nicht so durchgesetzt hat.
Genau, ich glaube, definitiv, man braucht einen Arzt, der offen dafür ist, das auch auszuprobieren. Dabei muss man wissen, dass eine Therapie mit Cannabinoiden niemals die erste Therapieform sein wird. Wenn wir jetzt zum Beispiel über chronische Schmerzen sprechen, ich hatte einen Unfall zum Beispiel, dann wird der Arzt erst versuchen, diese Schmerzen mit anderen Mitteln zu lindern. Zum Beispiel mit Physiotherapie oder bei starken Schmerzen auch mit Opiaten. Und erst wenn diese Therapie nicht anschlägt oder vielleicht eine zweite oder auch dritte nicht anschlägt, erst dann wird ein Arzt, wenn er denn, wie du gesagt hast, auch dazu bereit ist, das zu machen, denn einige Ärzte haben halt, sind nicht dazu bereit, sie sind halt von dem Stigma der Pflanze abgeschreckt. Aber wenn der Arzt dazu bereit ist, das auch zu versuchen, dann kommt es halt darauf an, diese Anträge zu schreiben. Und Teil dieser Anträge ist auch die Krankengeschichte und welche Therapien schon genutzt wurden oder versucht wurden, die halt nicht erfolgreich waren.
Okay. Ja,
und deswegen muss man schon sagen, das ist halt Teil von diesem Aufwand, dass ich als Arzt halt erstmal die gesamte Krankengeschichte da darlegen muss, bevor ich überhaupt diese Therapie starten kann.
Das heißt, da ist auch jede Menge regulatorischer Änderungspotenzial, nenne ich es jetzt mal, um auch in kleinen Prozessen die Situation noch zu verändern. Also eine große Entscheidung ist dann getroffen vor 3 Jahren und jetzt geht's auch aber immer noch um die Ausgestaltung des Ganzen, so wie ich das verstehe. Genau. Lass uns ganz kurz, bevor wir jetzt nochmal den Blick ins Ausland richten, wo ja auch viel passiert in dem Bereich, kurz für Deutschland nochmal gucken. Worüber reden wir jetzt eigentlich? Wir haben jetzt die ganze Zeit sozusagen inhaltlich darüber geredet, wie der Stoff funktioniert, in welchem Bereichen, welche Darreichungsformen und auch wie man drankommt, ganz konkret dann, wie, in welchem System das stattfindet. Reden wir jetzt hier von, also gib uns doch mal so irgendwie, keine Ahnung, 3 Zahlen oder so, reden wir von wie vielen Patienten reden wir, die Mengen oder die Umsätze, hast du da ein paar Zahlen für uns?
Das ist in der Tat nicht ganz einfach. Wir haben den Fall, dass verteilt auf gesetzliche und private Krankenversicherung. Und bei den gesetzlichen, da wissen wir die Zahlen relativ genau. Und es gibt Schätzungen dafür, wie der Wert bei den privaten Krankenkassen ist. Also wir gehen davon aus, dass ungefähr 50% des Marktes durch Verschreibung für Privatversicherte abgedeckt ist. Und insgesamt, ja, wenn man so zurückblickt aufs letzte Jahr, dann hatten wir rund um 60.000 Patienten.
In Deutschland?
Ja, genau, in Deutschland. Mhm. Und es wurde eine Menge von ungefähr 7 bis 8 Tonnen getrocknete Cannabisblüten verschrieben. Und insgesamt die Belastung für das Gesundheitssystem wird derzeit eingeschätzt auf 100 Millionen Euro. Das klingt nach sehr, sehr viel, aber im Verhältnis zu den Gesamtkosten des Gesundheitssystems ist das noch verglichen sehr gering. Deswegen auch noch nicht so viel Aufmerksamkeit einfach auf diesen Bereich gelegt wurde, sowohl von den Behörden als auch von den großen Pharmaunternehmen. Ja, ich glaube, da entwickeln wir jetzt langsam hin, dass das Ganze auch interessant wird. Und da werden wir dann auch sicherlich merken, dass Krankenkassen sich diesem Thema mehr widmen, weil erst wenn eine sozusagen eine gewisse Kostenhöhe überschritten wird, dann entdecken die Krankenkassen das Thema für sich, weil Krankenkassen haben ja häufig ein Interesse, Kosten zu sparen.
Das ist auf jeden Fall spannend. Das schließt sich an zweierlei Enden, schließt sich hier gerade ein Kreis. Einerseits, weil ich immer wieder auch mit anderen Kollegen in Gesprächen von dir hier in diesem Podcast bei den Y-Talks über diese Eingliederung oder diese Positionierung und Abgrenzung in Richtung Pharmaindustrie gesprochen habe. Das ist ganz spannend, das Feld, wie die das noch im Moment noch nicht so richtig zu ihrem eigenen machen, aber man trotzdem schon überlappende Geschäftsfelder im Grunde hat oder Anwendungen. Anwendungsfälle. Und der andere Kreis, der sich da schließt, ist der, dass das medizinische Cannabis eben, dass es ein junger Bereich ist und dass der sich gerade noch sehr stark entwickelt und dass dadurch an ganz vielen Stellen eben noch bestimmtes Wissen fehlt, was aber wichtig ist und die Potenziale, die man aber sieht, einfach wahnsinnig groß sind. Ja, das ist beides, sieht man beides. Um nochmal zu gucken, wie diese Potenziale in anderen Ländern geschöpft werden, würde ich dich bitten, uns nochmal so ein bisschen Insights zu geben. Kanada, USA ist immer so das Standardbeispiel. Wir gucken aber auch auf jahrtausendelange Nutzung von Cannabis in der Medizin, als Medizinstoff auch zurück. Woran orientiert ihr euch da?
Ich glaube, dass, genau, du hast gesagt, man blickt immer so nach Nordamerika. Ist natürlich ein ganz anderes Gesundheitssystem. Aber aus Kanada kommen immer so die Zahlen, dass ungefähr 3% der Bevölkerung Symptome haben, die für eine Behandlung mit Cannabis in Frage kommen. Wir sehen das in Deutschland etwas anders. Also ich würde schätzen, dass wir so auf maximal 1% der Bevölkerung kommen können, die mit Cannabis behandelt werden. Das heißt, so sagen wir so rund um 800.000 Patienten. Wenn wir jetzt wirklich lange in die Zukunft schauen, dafür muss natürlich noch einiges passieren und der Markt muss sich noch weiterentwickeln. Ja, aber es wäre trotzdem immer noch eine mehr als Verzehnfachung. Ansonsten, wenn wir über die Landesgrenzen hinausschauen, was man auch natürlich an Unterschieden sieht, ist, dass wir in Deutschland noch nicht so viele Fertigarzneimittel haben. Oder ich sag mal, von den Darreichungsformen zum Beispiel in Israel gehören so Gelkapseln zum Alltag, wenn es um die Verschreibung von Medizinalcannabis geht. Das ist bei uns so in Deutschland nicht unbedingt möglich, weil Cannabis ist ein Rezepturarzneimittel und kein Fertigarzneimittel. Das heißt, der Apotheker, der hat noch einige Verarbeitungsschritte in der Apotheke, bevor er dieses Produkt an den Patienten abgibt. Das ist anders, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine Aspirin oder so hole, dann greift er hinter sich ins Regal und sagt, hier, einmal bitte dreimal am Tag einnehmen. Sondern hier, wenn er zum Beispiel Medizinalcannabis in Form von getrockneten Blüten empfängt, dann muss er erst testen, sind da auch die Wirkstoffe enthalten. Er muss es dann je nach Darreichungsform, was auf dem Rezept des Patienten steht, weiterverarbeiten, zum Beispiel im einfachsten Falle Mahlen der Blüten, ja, oder aber ein Extrakt weiterverarbeiten, zum Beispiel zu Kapseln, die dann gefüllt sind mit diesem Extrakt. Ja, und da sehen wir halt, dass es in anderen Ländern schon anders ist und wir da mehr standardisierte Darreichungsform haben. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die sich auch in Europa ergeben wird, mit am Ende stehen dann die Fertigarzneimittel, deren Entwicklung einfach einiges an Zeit benötigt, da hierfür mindestens 3 Phasen diese klinischen Studien durchlaufen werden müssen, die halt einfach sehr, sehr aufwendig sind.
Aber was ich da schon raushöre und auch weiß, ist, die laufen ja und da passiert jetzt mehr. Ihr treibt das ja auch mit voran, soweit ich das überblicken kann. Das heißt, da ist einiges zu erwarten. Jetzt wollte ich dich zum Abschluss von unserem Gespräch noch fragen, sozusagen, wo siehst du den Markt für medizinisches Cannabis oder wo siehst du medizinisches Cannabis allgemein, und dann sozusagen drei Optionen geben. Die erste Option wäre gewesen, wenn du es realistisch einschätzt. Die ist jetzt, glaube ich, abgehandelt in deiner letzten Antwort. Das nehme ich mal als deine realistische Einschätzung. Wenn ich jetzt das zweite Szenario wäre sozusagen, wenn alles dereguliert und auch dieser Freizeitgebrauch legalisiert werden würde, würde das medizinisches Cannabis überflüssig machen, wenn man einfach vielleicht nicht in der Apotheke, in der Drogerie oder vielleicht jetzt nicht am Späti, aber irgendwie oder im Supermarkt, aber wenn man halt eben einfach in die Apotheke gehen könnte und wie das Aspirin, wo der Apotheker hinter sich greift, auch Cannabis kaufen könnte, wie wäre das?
Also ich glaube, das sind so Zahlen, die man aus den USA kennt, wo ein Rückgang zu beobachten war beim Verkauf von Medizinalcannabis, nachdem es die Legalisierung für den Freizeitkonsum gab. Ich glaube, das werden wir nicht in Deutschland sehen, weil dafür die Verschreibungspraxis einfach hier eine andere ist. Wie gesagt, mit den verschiedenen Therapien, die erst probiert werden müssen, bevor dann der Arzt diesen Antrag an die Krankenkasse schicken kann und das genehmigt wird. Deswegen, das sehe ich nicht, dass es da irgendwie einen Rückgang beim medizinischen Cannabis geben wird. Ich glaube auch nicht, dass wir in absehbarer Zeit diese over-the-counter Artikel Cannabis haben werden. Zumindest sehe ich die politischen Anzeichen nicht dafür, weil es weiterhin natürlich ein Betäubungsmittel ist. Und auf der anderen Seite, wenn eine komplette Legalisierung kommt, glaube ich, dass es trotzdem ein Unterschied ist an den Anbau von Medizinalcannabis. Denn ich habe ja eingangs schon erklärt, die Qualität spielt ja eine extrem wichtige Rolle. Und da haben wir verschiedene Standards, die Good Agriculture and Collection Practice, Good Manufacturing Practice, Good Distribution Practice. Das sind einfach die Guidelines, die es gibt in der pharmazeutischen Industrie, die hier auch eingehalten werden müssen, damit zum Beispiel Medizinalcannabis bei Patienten eingesetzt werden kann, die einfach ein sehr schwaches Immunsystem haben, die vielleicht gerade eine Chemotherapie durchlaufen. Und das ist etwas, ja, also wenn man sowas sicherstellen kann, dass solche Qualitätsstandards eingehalten werden, auch für das, sag ich mal, in der Situation, dass alles freigeben ist, dass ich dann in meinem Späti das Cannabis kaufe. Aber das bezweifle ich, weil, dass diese Auflagen eingehalten werden, ist doch etwas, was deutlich teurer ist und was dann im Freizeitgebrauch wahrscheinlich nicht so stattfinden wird.
Okay, und ich habe jetzt auch gesagt 5 Jahre und nicht 15 oder 50, sondern 5 Jahre als Zeitraum. Und jetzt noch sozusagen als Abschlussfrage, dem Zeitraum von 5 Jahren, was siehst du so für das medizinische Cannabis, wenn du es dir aussuchen dürftest? Freies Wunschkonzert.
Ja, also ich bin da nicht so dogmatisch unterwegs und sage, dass Cannabis für irgendwie ein Allheilmittel ist und für alles eingesetzt werden sollte. Was ich mir wünschen würde, ist wirklich, dass wir mehr in Forschung investieren, um das volle Potenzial der Pflanze wirklich zu erkennen. Und dass wir es dann auch einsetzen können bei den Patienten, dass es denen zur Verfügung steht, ohne große Hürden, wenn dadurch die Chance besteht, deren Lebensqualität einfach zu verbessern. Ja, und ich hoffe natürlich, dass wir mit der Sanity Group dazu unseren Beitrag und hoffentlich auch einen großen leisten können.
Sehr gut, das hoffe ich auch. Erstens mal, weil ich gern den Podcast hier weitermachen würde und das Thema total spannend finde, aber dann vor allem auch, weil ich glaube total, dass ihr da an verschiedenen Ecken helft. Also ich selber benutze die Y-Produkte mittlerweile sehr gerne und regelmäßig eben für im Wellness-Bereich oder eher lifestyleig orientiert, als Sportsgel zum Beispiel. Aber ich kann mir auch eben vorstellen und kenne sogar eine Person, die bei einer Krebserkrankung einfach wahnsinnige Linderungen hatte durch Cannabis-Konsum und deswegen hoffe ich das genauso und sage vielen Dank, Fabian Friede, für dieses sehr interessante Gespräch über medizinisches Cannabis.
Ich danke und hoffentlich bald wieder mit Folge 2.
Sehr gerne. Ich glaube, wir haben ein paar Themen aufgemacht, wo man definitiv nochmal in die Tiefe gehen kann.
Auf jeden Fall.
Super, vielen Dank und auch den Zuhörern sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald bei dem nächsten Y-Talk wieder. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Vitalk. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Immer montags laden wir die neue Folge hoch. Ansonsten findet ihr uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Instagram und Facebook.